das Haus verlassen.
So, take any questions.
Thank you, Alex, for...
Danke, Alex.
Ja, vielen Dank. Das war faszinierend. Ich könnte eine Frage stellen, wenn es keine Fragen aus dem Publikum gibt. Na, ich habe davon noch überhaupt nichts gehört gehabt. Das war so faszinierend. Aber ich bin auch sehr neugierig. Vielleicht ist das eine ganz dumme Frage, die ich jetzt loswerden möchte. Die Ausstellung mit den Textilien beim MoMA. Das hat mich fasziniert. Aber auch afrikanisch-amerikanische Frauen, die da hingeschaut haben. Deswegen möchte ich Folgendes fragen. Ich bin ja auch sehr an Diaspora interessiert. Und wie ist denn eigentlich der Einfluss dieser Ausstellung gewesen und wie ist er zu bewerten? Langfristig gesehen. Es gibt ja auch viele langjährige Traditionen zwischen afroamerikanischen Frauen in Bezug auf handwerkliche Arbeiten. Ja, danke für diese Frage. Das ist ja tatsächlich so. Ich mag auch dieses Image, diese Bilder. Wir zeigen ja hier nur diese Besucher, aber die haben große Freude daran entwickelt. Das Bild fand ich so interessant, dass ich auch ein bisschen obsessiv dieser Frage nachgegangen bin. Nicht nur bei dieser Ausstellung, sondern auch anderen. Da gibt es so viele interessante Geschichten, auch in Bezug auf Afroamerikaner. Und natürlich in Bezug auf die spezielle Frage, da habe ich keine Daten für. Es ist eine interessante Frage, aber vielleicht ein bisschen anders gewendet. Ich glaube, Gender spielt hier nicht so eine Rolle. Und MoMA hat natürlich auch versucht, die Frauen wirklich zu bewegen, das Museum zu besuchen. Es gibt auch natürlich diese Förderung über das Fernsehen. Es gab viele Fernsehsendungen, die innerhalb von Museen gedreht wurden. Omnibus zum Beispiel hatte Shows innerhalb eines Museums. Da sieht man natürlich, wie die Leute mit den Bildern und den Images umgehen und interagieren. Sehr wichtig für die Museen. Und ja, auch bei MoMA war dies der Fall. Und da kann man natürlich sich Gedanken darüber machen, die Diskussion, wie wird es angesprochen, welches waren die Reaktionen der Frauen. Das ist ja höchst interessant und ist ein Teil dieser Gemengelage, wenn es auch um die Frage des Internationalismus geht. Aber MoMA sollte eben auch vor allem für Frauen zugänglich sein. Und ich glaube, das ist das, was dieses Bild hier wirklich zum Ausdruck kommt. Ja, also meine Frage ist, wie gesagt, etwas schwierig zu beantworten gewesen, aber das war schon mal eine gute Antwort. Und wie gesagt, wunderbarer Vortrag. Noch eine Frage. Pseudo-Verbindungen zwischen diesen genannten Dingen, Alice Coltrane. Ja, also John Coltrane ist auch sehr wichtig in Bezug auf klassische Musik, indische klassische Musik, auf amerikanische populäre Musik, also über den Jazz und Josepha Tief zum Beispiel, aber auch Coltrane. Das war Anfang der 60er Jahre. Er hat also sehr ernste indische Musik verfolgt und hat sie integriert und hat darüber gesprochen. Es war eine Kultfigur, vor allem zwischen unter den weißen Avantgarde-Künstlern. Also Coltranes Einfluss ist sehr, sehr wichtig. Hat er Ravi Shankar gekannt? Ja, Ravi Shankar wurde ihm bekannt gemacht über die Platten, also das Plattenlabel. Und Richard Bach ist hier in diesem Zusammenhang ebenfalls zu nennen. Das ging dann in die Richtung indischer Spiritualität. Und nach Ravi Shankar war es so, dass Coltrane auch seine Schule in L.A. besucht hat oder besuchen wollte eigentlich, um seine Musik zu studieren, aber er starb dann kurz zuvor. Also dieses Erbe wurde dann sozusagen erkannt und aufgegriffen. Ja. Sehr interessant auch, was Sie gerade gesagt haben in Bezug auf das Publikum von MoMA und wie das in Bezug auf Frauen aussah. Also die Ausstellung als Medium, das ist ja unsere Frage, die Frage, die uns bewegt und das im Rahmen der amerikanischen Kulturpolitik. Es gibt ja sozusagen ein Programm, was sich vor allem auf die Produktion von Künstlern sozusagen gestützt hat oder fokussiert hat. Und war darauf gerichtet, mehr Menschen aus verschiedensten Gemeinschaften in die künstlerische Produktion hineinzuholen. Und an der vordersten Front steht natürlich auch, dass nicht nur der Künstler sozusagen geschaffen werden soll, sondern auch der Zuschauer. Ja, genau. Und der Internationale Rat hat diese Ausstellung nicht unterstützt oder gefördert, sondern vom Junior Council. Und das war durchaus ein Raum, der sich für die Frauen da geöffnet hat. Gibt es Fragen da hinten? Ja, zu Medienstudien. Auf jeden Fall vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Aber zur Frage der Medien. Ja, das war ein bisschen vage für mich formuliert. In den 60er Jahren gab es ja den Vietnamkrieg. Und das wurde sozusagen als Fernsehkrieg bezeichnet, hatte eine Auswirkung in den USA. Und der Haltung der Bürger gegenüber diesem Krieg. Wie würden Sie das charakterisieren? Wie sah das aus in Indien und die Beziehung zu den Medien, gerade in Bezug auf das Fernsehen? Und Marshall McLuhan wollen wir hierbei nicht außer Acht lassen. Ja, Fernsehen als kaltes Medium. So wurde das bezeichnet durch ihn. Also ob man es heiß oder kalt, ja, der heiße Krieg, der kalte Krieg, so betrachtet. Aber vielleicht können Sie was zu diesem Konzept sagen. Ich habe versucht zu schauen, wie oft der Nehru vielleicht im Fernsehen erschienen ist, 50er Jahre oder so. Das war für mich interessant, das habe ich versucht zu finden. Irgendwie war Nehru ja eher so ein telegener Mensch, so ein Sexsymbol war er eigentlich mehr. Und vielleicht haben sozusagen die weiblichen Zuschauer ihn sozusagen in diese Schublade geschoben. Aber ist das die Frage auch, die Sie hier stellen wollen, ja, in diesem Medium? Naja. Ist eine lustige Antwort auf eine ernste Frage gewesen, McLuhan, diese Heiß-Kalt-Dichotomie. Darüber habe ich nicht viel nachgedacht, gerade in Bezug auf Indien und wie es in Erscheinung tritt im Fernsehen. Aber ich glaube, Ende der 50er Jahre sieht man schon ein ganz anderes Indien auf amerikanischen Fernsehsendern als zuvor. Und da gibt es dann die Nahrungsmittelpolitik, also amerikanische Hilfe, Entwicklungshilfe oder Nahrungsmittelhilfe, die wird abgelehnt. Und es gibt natürlich auch so paranoide Geschichten, oh, bloß nicht in Indien reisen. Da ist alles ziemlich schief gelaufen. Und natürlich gibt es auch andere Objekte, die in dieser Reinkarnationsparanoia eine Rolle spielen. Ich glaube, das führt uns zurück auf das Indien, wo man sozusagen nur über Bevölkerungskontrolle spricht. Und das ist ja so ein bestimmter Teil, der immer wieder aufgetaucht ist in Amerika. Aber ich glaube, ich habe jetzt einfach die Frage vermieden zu beantworten. Ja, noch eine Frage möchte ich stellen. Hat das was mit der Verbreitung der östlichen Spiritualität zu tun, also in den 50er und 60er Jahren über Gerald Hoard und Alan Watts? Was haben Sie in Ihren Studien gefunden hinsichtlich einer Kreuzung sozusagen zwischen diesen beiden, der Rolle des Konsums im Narrativ, alternative Lebensstile, Philosophien? Gibt es da Verbindungen, Zusammenhänge, Beeinflussungen ganzheitlicher Art zwischen östlicher Spiritualität, so wie sie durch den Westen gefördert wurden? Es gibt eine Möglichkeit, diese Einflüsse nachzuzeichnen, zum Beispiel Mohammed Young wurde hier beeinflusst, er war Musikologe. Und bei UCLA ist er in Kontakt gekommen und ja, Spezialisten auch im Gamelan-Instrument. Das ist zum Beispiel wichtig, weil das Gamelan-Orchester vorher nicht bekannt war und jetzt aber diese klassische Gamelan-Musik eingeführt wurde. Diese Lehrtradition spielt eine Rolle, eine wichtige Persönlichkeit. Und Musikologie bei UCLA spielt eine Rolle. Erste indische Platte, die aufgelegt wurde und das wurde generiert, hatte einen Einfluss auf ihn. Beim MoMA haben wir die Idee von Minimalismus und Musik sind wir dieser Idee nachgegangen. Und haben Sie in Bezug gesetzt zum Indien der 60er Jahre. Indien wurde ja auch an die Amerikaner verkauft und das war natürlich auch im Zusammenhang mit einer spirituellen Kultur zu sehen. Und ja, das war ein Verkaufsmuster und ich denke, diese Geschichte ist einfach miteinander oder in verschiedenen Aspekten miteinander verwoben. Und das ist eine sehr komplexe Frage. Und das hat natürlich etwas zu tun mit der Einführung der indischen Spiritualität vor dem Hintergrund weißer amerikanischer Bürger, die hier mit in Kontakt kommen sollten. Ja, und wie würden Sie das denn in Bezug setzen zu John Keats und den Zitats? Ja, das kam, glaube ich, in den 40er Jahren. Sie war jetzt in New York, hat westliche Musik studiert, bekannt gemacht mit Gucci und auch eine wichtige Figur im kulturellen Austausch der Zeit, Gucci. Und ich denke, John Cage hat in den 50er Jahren seine buddhistische Phase begonnen. In den 40er Jahren, bevor er das entdeckt hat, hat er aber Swami und andere kulturellen Austauschfiguren kennengelernt und das war eine kleine Welt damals. Und insofern sind da die Beziehungen und die Beziehungsgeflechte einfach überschaubar. So interessiert an indischer Musik war er wohl nicht. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, vielen Dank, Alex.